HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
The Iran deal is defective at its core. It didn't bring calm, it didn't bring peace, and it never will.
Die Islamische Republik Iran hat sich tolerant und geduldig gezeigt. Leider haben die Europäische Union und die anderen Mitglieder der internationalen Gemeinschaft nicht die Kraft, dem amerikanischen Druck Widerstand zu leisten. Deshalb mussten wir darüber nachdenken, ob es nicht angebracht ist, einige Vereinbarungen und freiwillige Verpflichtungen aus dem Atomabkommen auszusetzen.
Unser Sicherheitsinteresse ist, das Atomabkommen mit dem Iran zu bewahren. Und dafür müssen wir alles tun, was notwendig ist. Das heißt aber nicht, dass man die Menschenrechtsverletzungen im Iran, die hochaggressive Regionalpolitik oder aber auch die Drohung gegen Israel einfach stehen lassen kann.
Wir können beides, Diplomatie und Krieg. Verhandlungen sind allerdings nur möglich, wenn sämtliche Sanktionen gegen uns aufgehoben werden, sie sich für ihre illegalen Handlungen entschuldigen und uns Respekt entgegenbringen.
US-Außenminister Mike Pompeo reiste dieser Tage nach Bagdad statt nach Berlin und sagte kurzfristig seinen angekündigten Besuch in Deutschland ab. Dem Irak soll der Rücken gestärkt werden gegenüber seinen Nachbarn, dem Iran. Irans Präsident Rouhani hat US-Soldaten in der Region zu Terroristen erklärt, nachdem die US-Administration die iranische Revolutionsgarde auf die Liste der Terrororganisationen gesetzt hatte. Und nun scheint die Situation zu eskalieren. Denn genau ein Jahr, nachdem die USA das internationale Atomabkommen aufgekündigt haben, droht nun Teheran. Sollten die verbliebenen Vertragspartner des Atomvertrags, darunter Deutschland, binnen 60 Tagen nicht wie versprochen Maßnahmen zum Schutz der iranischen Öl- und Bankensektoren vor US-Sanktionen ergreifen, werde der Iran einige der Auflagen aus dem Atomdeal nicht mehr einhalten. Ginge es nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump, würde ab sofort kein Fass Öl mehr den Iran verlassen. Und das ist eine Existenzfrage. Die Eskalation ist brandgefährlich, heißt es aus Berlin. Russland hat den Druck der USA auf den Iran im Atomkonflikt als unzumutbar angeprangert. Und die Europäer haben heute gleich mal mitgeteilt, dass sie das Ultimatum des Iran zum Atomabkommen ablehnen. Was bedeutet das jetzt? Ist der Atomdeal noch zu retten? Und wie gefährlich ist der Iran eigentlich ohne ihn? Das sind Fragen, die uns heute bewegen im Tag in HR2 Kultur. Und bevor wir ins politische Geschehen einsteigen, machen wir einen Abstecher nach Teheran, in die Hauptstadt des Iran. Eine 10-Millionen-Metropole, in der sowohl immer noch der Geist Ayatollah Khomeinis zu spüren ist, als auch der Traum nach Veränderung, den die Jugend träumt. Michael Marek und Sven Weninger waren für uns dort.
Morgens um 8 im erstickenden Berufsverkehr der Valiasre-Straße in Teheran. 10 Millionen Einwohner hat die Stadt mittlerweile und sie wächst weiter. Von der Fassade des Hauptbahnhofs blicken die Konterfeis, Khomeinis und Khameneis auf die Menschen, die über den weiten Platz davor eilen. Die Stadt ist zweigeteilt. Im Süden dominieren billige Wohnblocks und hässliche Industrieanlagen. Im Norden ruhige Villen und teure Einkaufszentren. Im Süden Teherans wird das Geld verdient, im Norden ausgegeben. Für westliche Mode, Autos und seit kurzem auch für Kunst, erzählt die Kunstexpertin Nushin Furutan.
Früher haben die einfachen Leute überhaupt keine Bilder gekauft, nur Sammler und Collectors. Aber jetzt, also wir sehen, dass also junge Generationen möchten auch also an Kunst was investieren.
Nushin Furutan hat in Wien und in Westdeutschland Kunst studiert und spricht daher so gut Deutsch. Hier im Art Center, einem Kunstzentrum im noblen Botschaftsviertel, kennt sie jeder. Nushin Furutan ist es wichtig, mit Vorurteilen im Westen aufzuräumen. Zum Beispiel, wenn es heißt, das iranische Volk stehe ständig unter der Knute des Regimes, auch in der Kunst.
Viele denken, dass also wir sind ein Land, das also Kunst nicht so frei ist, Künstler oder Frauen. Und natürlich, wir haben Probleme, wir versuchen, wir kämpfen und wir wollen richtig also wie andere Länder sein.
Szenenwechsel. Das Iranian Artists Forum liegt im Zentrum Teherans. Fast jeden Abend gibt es Theateraufführungen, zu denen sich ein buntes Publikum trifft. Studenten in Jeans und T-Shirts, Typen mit Baskenmütze im Stil der Pariser Bohème, Leute mit Punkfrisur, expressiv geschminkte junge Frauen. Gleich wird der 36-jährige Yasser Khaseb, ein Kurde aus dem Nordiran, seine Performance matt beginnen. Body Art, Körpertheater, ist ein einstündiger Parforce-Ritt im Matsch, die Menschwerdung aus der Urmaterie, das Formen eines Wesens aus dem Schoß der Erde.
Es ist schwer, Künstler im Iran zu sein. Man muss kämpfen, glauben an das, was man tut. Unterstützung gibt es kaum. Außerdem sind wir Iraner es gewohnt, uns über die Sprache auszudrücken. Ich habe aber keinen Text. Das kam anfangs nicht gut an, besonders bei den Behörden, die die Aufführungen genehmigen müssen. Die verstanden nicht, was ich mache. Aber jetzt ist es einfacher. Und die Leute interessieren sich auch für so etwas Ungewohntes wie Körpertheater.
Zurück in der Valiasre-Straße beim Medan e Valiasre, dem großen Platz im Herzen Teherans. Abends füllen sich die Lokale schnell mit Gästen. Dort sitzt auch eine junge Iranerin. Mina nennt sie sich und unterrichtet zurzeit Deutsch.
Ja, genau. Also gibt es hier vielleicht ein paar Probleme. Ja, also wir müssen so ein Kopftuch tragen und das stört mich manchmal sehr. Und das mag ich auch nicht. Aber es gibt für mich und ich denke auch für viele Leute, die in meiner Generation sind, gibt es viel, viel mehrere Dinge, die viel wichtiger sind für uns jetzt in dieser Zeit. Dass man im Iran so viel arbeiten muss, aber man kann nicht so gut Geld verdienen. Kann man sich keine Wohnung mieten, kann man sich kein Auto kaufen. Also ich kann von meiner Familie mich nicht trennen, weil ich habe jetzt einen guten Job und ein gutes Lohn, aber trotzdem kann ich das nicht machen, weil alles so teuer ist.
Im Iran kann man nicht so gut Geld verdienen, sagt die junge Frau. Und zu Beginn des vergangenen Jahres riefen zornige Menschen ihren religiösen und politischen Führern im Iran zu: Kümmert euch um uns. Sie gingen lautstark auf die Straße. Sie machten deutlich, für den Lebensunterhalt der eigenen Bevölkerung müsse die Regierung sorgen. Stattdessen aber finanziere sie überall im Nahen Osten Stellvertreterkriege. Die Wirtschaft liegt am Boden, Arbeit und Brot sind zur Mangelware geworden. Nathalie Amiri, Iran-Fernsehkorrespondentin für die ARD. Sie sind vor 2 Tagen aus dem Iran zurückgekehrt. Wie geht's dem Volk heute?
Ihnen geht's noch schlechter, und zwar dramatisch, sehr viel schlechter als vor einem Jahr. Seither haben sich die Preise verdoppelt. Alle Lebensmittelpreise, das muss man sich mal vorstellen, wenn man in den Supermarkt geht und die Milch kostet doppelt so viel morgen oder das Fleisch, das Kilo Fleisch kostet doppelt so viel. Autopreise haben sich sogar verfünffacht. Also die Sanktionen, die die Amerikaner eingesetzt haben, haben gewirkt. Diese Politik des maximalen Drucks zeigt Wirkung im Iran. Es gab einen ganz enormen Währungsverfall von 70%, 40% Inflation. Die Wirtschaft kollabiert wirklich. Die Menschen sind so arm, fast kann man sagen über Nacht geworden, dass sie nicht mehr wissen, wie sie weiterleben sollen. Ich habe jetzt in Teheran ganz oft Zettel an Bushaltestellen in der U-Bahn gesehen, wo einfach nur mit der Hand drauf steht: Verkaufe meine Niere, verkaufe mein Organ, mit der Handynummer, weil die Menschen wirklich so verzweifelt sind, weil sie nicht mehr wissen, wie sie überhaupt Geld verdienen sollen und Essen auf den Tisch bringen sollen. Also der Zustand im Moment im Iran ist wirklich so bedrückend, wie ich ihn noch nie erlebt habe.
Sind denn allein die US-Sanktionen daran schuld oder auch die Korruption im eigenen Land?
Einen sehr großen Teil macht die Korruption im eigenen Land aus. Dieses letzte Jahr hat sehr viel dafür gesorgt, dass der Zustand sich dramatisch verschlimmert hat und gravierend durch die US-Sanktionen. Aber das ganze Land besteht aus einem korrupten System. Wirklich bis runter zum Teebringer kann man mit Geld alles bezwecken. Und die Obersten haben sich die Taschen voll gemacht. Die letzten Jahre mit enormen Summen, Milliarden sind außerhalb des Landes gebracht worden. Diese Informationen wurden vielleicht vor 15, 20 Jahren der breiten Öffentlichkeit gar nicht zugänglich gemacht. Aber jetzt sorgen die sozialen Medien dafür, dass sehr, sehr viel Informationen, wie die Machthaber sich die Taschen voll machen, kursieren und die Menschen natürlich unglaublich wütend werden, während sie selber wirklich Hunger leiden müssen, dass die Mächtigen wahnsinnig viel Geld außer Landes gebracht haben, in Kanada in Hochhäuser, Immobilien gesteckt haben. Es zirkulieren Bilder von Kindern der Machthaber, die in Saus und Braus und im Luxus leben, während man nicht weiß, wie man sein eigenes Kind noch ernähren soll.
Genau ein Jahr, nachdem die USA das Atomabkommen aufgekündigt haben, droht nun Teheran und verlangt Schutz der iranischen Öl- und Bankensektoren vor weiteren US-Sanktionen. Wie kommt das denn in der Zivilbevölkerung an?
Dazu gibt es eine geteilte Meinung. Zum einen sagt man, naja, US ist die Supermacht, sie bestimmen und wir müssen irgendwie alles dafür tun, damit es uns in dieser Situation nicht noch schlechter geht. Vor allen Dingen haben die Menschen wirklich Angst vor einem Krieg. Es gab in diesem Land einen 8-jährigen Krieg, den Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren, und der steckt den Menschen noch in den Knochen. Auf der anderen Seite sagen aber auch viele, wir haben doch wirklich alles gemacht, wir haben doch uns den Bedingungen quasi ergeben. Wir haben sie erfüllt. Wir haben kooperiert. Wir haben nichts im Gegenzug dafür bekommen. Jetzt bei dem Atomabkommen. Die Bedingung war ja, man reduziert sein Nuklearprogramm, die Urananreicherung, bekommt im Gegensatz dazu die Aufhebung der Sanktionen und dadurch hat man sich einen Wirtschaftsaufschwung erhofft. Das hat ja nicht stattgefunden. Und jetzt sagen natürlich viele, naja, was sollen wir denn jetzt noch tun?
60% der iranischen Bevölkerung sind unter 30 Jahre alt. Wie groß ist der Wunsch nach Freiheit und damit eben auch verbunden der Wunsch, das Land zu verlassen?
Mir begegnet eigentlich kaum noch eine Person unter 30, die nicht sagt, ich möchte gehen. Ich habe jetzt bei all meinen Taxifahrten mit jungen Menschen gesprochen, denn Taxifahren ist immer noch die einzige Möglichkeit, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen und dann das auch über ein App-System wie Snap. Und ich habe all diese Menschen gefragt. Einer hatte eine App offen, während er mich von A nach B in Teheran gefahren hat und hat darüber Englisch gelernt. Und dann habe ich gefragt, warum denn Englisch? Und er hat gemeint, ja, er und seine Freundin möchten auf jeden Fall gehen. Sie hätten hier überhaupt keine Möglichkeit auf eine Zukunft, auf einen Job. Und die einzige Option ist zu gehen, wie auch immer. Sie versuchen es über ein Stipendium im Ausland, im Westen, in Europa oder in Amerika. Und der Großteil sagt aber auch irgendwie, wenn sie keine Chance haben, über die Ausbildung in ein anderes Land zu kommen, dann gehen wir eben über die Flüchtlingsrouten irgendwie raus und versuchen, nach Europa zu gelangen.
Und dann hat Europa ein neues Problem, sage ich mal. Schauen wir nochmal gemeinsam auf das Öl. Der iranische Ölverkauf ist durch die US-Sanktionen massiv eingebrochen. Ich habe nochmal nach Zahlen geschaut. Im vergangenen Jahr wurden noch 3,8 Millionen Barrel Öl verkauft. Im März waren es nur noch 1,1 Millionen Barrel. Also ein deutlicher Rückgang. Seit ein paar Tagen gelten auch nicht mehr die Ausnahmeregelungen für Länder, die noch Öl aus dem Land bezogen haben, wegen der US-Sanktionen, darunter China, Indien und die Türkei. Wie hart trifft das den Iran?
Enorm. Der Iran finanziert sich durch seinen Ölverkauf. Und wenn man kein Öl mehr hat, kann man seine Supporter in der Region nicht zahlen, zum einen, aber zum anderen auch all die Arbeitnehmer im Land. Denn die meisten Menschen sind im Iran staatlich angestellt. Und wir haben in den letzten Monaten immer wieder auch Proteste gesehen, weil die Firmen ihre Arbeiter nicht gezahlt haben, weil Löhne nicht ausgezahlt wurden, weil Renten nicht ausgezahlt wurden. Und dem Land geht das Geld aus. Also es gibt da sehr viele Gerüchte, dass die Banken eigentlich alle schon pleite sind und sich gegenseitig große Kredite zuschieben, um irgendwie sich noch über Wasser zu halten und diesen ganzen Bluff aufrechtzuerhalten. Aber ja, das Land ist enorm getroffen durch die Sanktionen im Ölbereich. Und jetzt kommt ja seit gestern Abend, gibt es ja neue Sanktionen, die zweitgrößte Einnahmequelle betreffen. Und zwar ist es die Stahlindustrie, Stahl, Kupfer, Aluminium. Und die wurden gestern von den Amerikanern verkündet. Das heißt, die zweitgrößte Einnahme wird jetzt auch noch sanktioniert. Und dem Land geht das Geld aus, und zwar massiv.
Präsident Rouhani versucht, die Menschen zu beruhigen. Es gäbe verschiedene Wege, wenn wir nochmal beim Öl bleiben, Öl zu exportieren. Und wenn die USA einen davon versperrten, dann gäbe es noch andere, die davon unberührt blieben. Das hat er gesagt. Stimmt das?
Das stimmt zum einen, ja. Es gibt Tanker, die nicht mehr gekennzeichnet werden, die den Persischen Golf verlassen in Richtung China, in Richtung Russland und da das Öl quasi ohne gekennzeichnet zu werden vertrieben wird. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass dieses Land kennt ja Sanktionen seit Jahrzehnten. Und die Sanktionen haben aber immer Schlupflöcher gelassen. Nur diese Schlupflöcher wurden innerhalb des letzten Jahres so enorm gut geschlossen von den Amerikanern, dass die sehr, sehr gering noch sind. Und ja, es gibt noch andere Wege, aber der Ölverkauf, der über diese anderen Wege stattfindet, ist zu gering, um das Land vor einer wirklich Wirtschaftskrise oder Katastrophe zu bewahren.
Nathalie Amiri mit bedrückenden Eindrücken aus dem Iran. Politischer Machtpoker. Aus Spiel wird ernst, wie im richtigen Leben und wie im Spiel. Die einen sagen, das Pokern hätten die Chinesen vor 900 Jahren nach Christus erfunden. Andere behaupten, das Pokerspiel habe seine Wurzeln im persischen Spiel Asnan. In jedem Fall geht es beim Pokern immer um alles oder nichts und ums Blöffen. Der baskische Schriftsteller Juan Bas aus Bilbao hat Geschichten über das Pokern geschrieben.
Es waren vier Spieler, die sich daran machten, den Streit um meine unmittelbare Zukunft zu entscheiden. Nämlich Dirty Sam, No Water Festus, mit dem ich schon Freundschaft geschlossen hatte, Charlie das Stinktier und Young Jeremy. Um den Abend zu verlängern und noch amüsanter zu machen, beschlossen sie, pro Kopf um $50 in Silbermünzen zu spielen. Mich sollte derjenige gewinnen, der die anderen drei restlos um diesen Betrag erleichterte. Sie spielten die halb verdeckte Poker-Variante, die als Cincinnati bekannt ist. Zwei Karten auf der Hand und fünf auf dem Tisch, die eine nach der anderen gezeigt werden, wobei auf jede neu gesehene Karte gewettet wird. Kombiniert wird der Spielzug durch die beiden Karten auf der Hand und die drei beliebigen Karten auf dem Tisch. Das ist eine ziemlich verteufelte Poker-Variante, bei der es auf jeder Hand zu ähnlichen Kombinationen kommen kann, wenn alle die fünf sichtbaren Karten mit den gleichen Karten kombinieren und zu hohen Einsätzen durch die Art und Weise des Wettmechanismus. Heutzutage geht mir Cincinnati leicht von der Hand, aber zu jener Zeit spielte ich eigentlich nur Bridge, entsprechend meiner kulturellen Stellung und meiner britischen Herkunft. Und das ist ein weitaus edleres Spiel. Von Poker hatte ich keine Ahnung.
Sie hören den Tag in H2 Kultur, das Öl und die Bombe, nächste Runde im Machtpoker oder Kampf zwischen USA und Iran. Immer wieder wurde um den Atomdeal gerungen, Verhandlungsfristen verschoben, Rückschläge gemeldet. Doch dann stand die Einigung im Juli 2015. Der Vertrag galt als Sieg der Diplomatie. Danach verpflichtete sich der Iran, nach mehr als zweiwöchigen Verhandlungen sein Atomprogramm drastisch zurückzufahren. Und damit endete ein insgesamt 13 Jahre schwelender Konflikt mit Teheran. Mariska Lief mit der Chronik eines Abkommens.
Ein historischer Tag aber auch, weil es uns doch vielleicht gelingt, mit dieser Vereinbarung ein neues Kapitel in den Beziehungen der Staaten untereinander im Mittleren Osten aufzuschlagen.
Wir haben geliefert, worauf die Welt gehofft hat. Eine Vereinbarung für den Frieden, ein Abkommen, das die Welt sicherer macht.
In order to make our world safer.
Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not.
Nach einem jahrzehntelangen Nuklearstreit und einem wochenlangen Verhandlungsmarathon beschließen im Juli 2015 Deutschland und die fünf Vetomächte USA, Frankreich, Großbritannien, China und Russland gemeinsam mit dem Iran das Atomabkommen. Es soll den Frieden im Iran und in der Welt sichern. Ein Frieden, der lange auf der Kippe stand. Ein Rückblick. 2002 zeigen Satellitenbilder eine geheime Atomanlage in der Nähe von Teheran. Sie sollen beweisen, dass der Iran heimlich ein Atomprogramm betreibt. Weltweit wächst die Angst vor einer Atombombe. Der Iran gibt sich zunächst diplomatisch, gewährt der Internationalen Atomenergiebehörde Zugang zu seinen Atomanlagen und stoppt die Anreicherung von Uran. Doch 2005 kommt Mahmoud Ahmadinejad an die Macht. Der als Hardliner geltende Präsident lässt das Uran wieder anreichern. Der UN-Sicherheitsrat verhängt erste Sanktionen. Die Lage eskaliert, auch weil der Iran Fristen verstreichen lässt und auf Zeit spielt. Verhandlungsgespräche werden abgebrochen, vertagt oder kommen nicht zustande. Das Verhältnis zwischen Europa, den USA und dem Iran ist auf einem Tiefpunkt. Erst 2009 kommt Bewegung in den Streit. Barack Obama wird zum US-Präsidenten gewählt. Er setzt einen Atomdeal mit dem Iran auf seine Agenda. Der wirkliche Wendepunkt kommt aber dann erst mit dem Machtwechsel im Iran. 2013 wird Hassan Rouhani neuer Präsident. Er gilt als moderat. Und mit ihm erzielen die 5 Vetomächte und Deutschland den Durchbruch. Eine Übergangslösung bringt das Atomprogramm im Iran zum Einfrieren. Im Gegenzug lockern die USA und die EU erste Sanktionen. Im Juli 2015 dann der Beschluss. Der Iran gewährt der Internationalen Atomenergiebehörde uneingeschränkten Zugang zu seinen Atomanlagen. Die Behörde bekommt auch das Recht, kurzfristig und unangekündigt Militäranlagen zu inspizieren. Außerdem sollen 2/3 der Zentrifugen zur Urananreicherung innerhalb von 10 Jahren stillgelegt, bereits angereichertes Uran drastisch reduziert und der Schärwasserreaktor Arak umgebaut werden. Diese Auflagen stellen sicher, dass der Iran mindestens 12 Jahre brauchen würde, um ausreichend Material für eine Atombombe zusammenzutragen. Im Gegenzug hebt der Westen nun auch die restlichen Wirtschaftssanktionen gegen den Iran auf. Das Abkommen gilt fortan als diplomatische Sensation, als Musterstück für multilaterale Verhandlungen in Krisensituationen.
Der Vertrag sollte also den brüchigen Frieden in der Region bewahren. Inzwischen aber verliert die Vereinbarung über Teherans Nuklearprogramm mehr und mehr an Wert. Die USA verhängen Sanktionen, Iran setzt Fristen. Wer in diesem Spiel der Stärkere ist, liegt auf der Hand. US-Präsident Donald Trump nutzt das Instrument der Sanktionen konsequent, weitet sie sogar noch aus, mit enormen Konsequenzen für ein in Armut lebendes Volk, wie wir zu Beginn der Sendung gehört haben. Giorgio Franceschini, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung und Physiker. Guten Abend.
Guten Abend.
Präsident Hassan Rouhani hat nun angekündigt, die geltenden Beschränkungen bei den Beständen an angereichertem Uran und Schwerwasser aufheben zu wollen, wenn die Europäer seinem Ultimatum nicht nachkämen. Was bedeutet das?
Die Interpretation ist, dass es in erster Linie irgendwas zwischen dem Hilfeschrei und dem Warnschuss ist. Wenn die Iraner jetzt mehr als 300 Kilogramm schwach angereichertes Uran im Land belassen oder mehr als 130 Tonnen schweres Wasser im Land belassen, ist das ein milder Verstoß gegen das Iran-Abkommen, das dürften sie nicht. Aber es ist, wenn man die Waffenfähigkeit dieser Materialien betrifft, noch ein relativ harmloser Verstoß. Aber es könnte ein erster Schritt sein dafür, dass die Iraner mehr Restriktionen kassieren. Und dann wird die Situation wieder brenzlig. Mhm.
Rouhani hat ebenfalls angekündigt, und vielleicht ist das dann nicht mehr so harmlos, der Iran werde anderenfalls Beschränkungen für die Urananreicherung nicht mehr einhalten und, jetzt kommt's, den umstrittenen Atomreaktor in Arak fertig bauen, der eben größere Mengen Plutonium produzieren könnte. Also neben diesem hoch angereicherten Uran der zweite Stoff, aus dem sich Atomwaffen herstellen lassen. Wie schwer wiegt diese Ankündigung?
Das ist natürlich alarmierend. Man darf nicht vergessen, dass der Schwerwasserreaktor im Arak besonders besorgniserregend war, weil schon vor 10 Jahren gab es eigentlich keine vernünftige Erklärung, welche zivile Verwendung dieser Reaktor haben könnte. Die Iraner haben immer behauptet, sie wollen damit Medizinisotope produzieren und Forschung betreiben. Dafür war der Reaktor zu groß, hatte zu große Leistungen, war irgendwie auch nicht ideal designt. Das war ein idealer Reaktor für die Produktion von Waffenplutonium. Die Iraner haben sich im Iran-Deal bereit gezeigt, diesen Reaktor umzurüsten, weniger Leistung, andere Konfiguration, und am Ende würde dieser Reaktor nur mehr sehr wenig Plutonium produzieren und auch nicht waffenfähig ist. Und wenn die Iraner das kassieren, dann sind wir wieder da, wo wir vor 10 Jahren waren, und das ist nicht gut.
Wir haben gerade eben in dem Beitrag, den wir gemeinsam gehört haben, von Mariska Lief gehört über die Chronologie dieses Atomdeals, dass es noch ungefähr 12 Jahre dauern könnte, bis der Iran die Bombe fähig wäre zu bauen. Können Sie dieser Zahl etwas abgewinnen?
Ja, man kann dieser Zahl was abgewinnen. Die Iraner hatten ja 2 sogenannte Pfade in den letzten Jahren, den sogenannten Uranpfad mit den Anreicherungen und den Plutoniumpfad mit dem bereits erwähnten Schwerwasserreaktor. Im Iran-Deal haben sie sich bereit erklärt, beide Pfade so weit zu drosseln, so wenig anzureichern und auch den Schwerwasserreaktor so umzukonfigurieren, dass man damit praktisch nichts mehr Waffenfähiges machen kann, es sei denn in diesem sehr, sehr großen Zeitrahmen von 12 Jahren. Wenn sie das alles kassieren, wie gesagt, fallen wir zurück auf ein Jahr oder sogar weniger. Wir hatten in der Hochzeit der iranischen Atomkrise Abschätzungen, die gingen bis zu 3 Monaten. Iran ist noch 3 Monate von der Bombe entfernt. Wenn dieses Abkommen zerfällt, dann könnten wir bald wieder in diese Situation zurückfallen. Also nicht mehr 12 Jahre, sondern 3 Monate.
Die Forderungen der USA an den Iran sind ja recht weitgehend. Sie reichen, es sind insgesamt 12. Sie reichen von weniger Einfluss des Iran in Syrien über die Einhaltung von Menschenrechten bis zum Ende der Forschung. Und jetzt kommt das Interessante an ballistischen Raketen. Was können die denn eigentlich?
Die Iraner haben schon sehr lange ein umfassendes Raketenprogramm. Und man muss dazu sagen, dass im Iran-Deal das Raketenthema nicht Verhandlungsmasse war. Im Iran-Deal geht es ausschließlich um Beschränkungen des Nuklearprogramms. Die Iraner halten an ihren Raketen auch deshalb fest, weil sie ein sehr wichtiger, bedeutender Teil der iranischen Sicherheitsstrategie sind. Warum? Grob gesagt, die iranische Luftwaffe ist nicht besonders konkurrenzfähig gegenüber den strategischen Rivalen Irans, nämlich Israel, Saudi-Arabien und den Golfstaaten. Diese Staaten werden teilweise auch von den Amerikanern mit sehr moderner Militärtechnik ausgerüstet, sind dem Iran nicht freundlich gesonnen und umgekehrt. Und die Iraner haben immer gesagt, wir können nicht auf selber Augenhöhe mit Saudi-Arabien, Israel auf der Ebene der Luftwaffe konkurrieren. Und dementsprechend haben sich die Iraner sehr stark auf ihr Raketenprogramm kapriziert. Und ich glaube auch nicht, dass sie davon Abstand nehmen werden.
Also eine durchaus gefährliche Situation, wenn der Iran gar kein Abkommen mehr hätte. Aber können wir denn eigentlich davon ausgehen, dass das Abkommen jetzt vom Tisch ist?
Es ist noch nicht vom Tisch. Es gibt noch 60 Tage. Und wie gesagt, das, was die Iraner erstmal angekündigt haben, sind sehr milde Vertragsverletzungen. Das Problem ist, was passiert in den nächsten Monaten? Das, was Rouhani im Wesentlichen vor sich gegeben hat, ist ein Warnschuss. Und der Warnschuss ist eben der, dass er gesagt hat, wir haben uns an sämtliche Abmachungen gehalten, was auch die Internationale Atomenergieorganisation bestätigt hat, und haben aber praktisch nicht das gekriegt, was wir uns erwartet haben, nämlich Sanktionserleichterungen, Möglichkeiten, Öl zu exportieren etc. Die große Herausforderung wird jetzt die sein, ob die europäischen Staaten es irgendwie schaffen, den Iranern doch eine wirtschaftliche Perspektive, eine Exportperspektive aufzuzeigen und diese amerikanischen Sanktionsdrohungen irgendwie zu umgehen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber das ist jetzt die Herausforderung der nächsten Monate.
Giorgio Franceschini, ich danke Ihnen herzlich. Wir zocken noch ein bisschen, spielen Poker in Anlehnung an den Machtpoker zwischen den USA und dem Iran und tauchen ein in eine andere Geschichte über das Pokerspiel, in dem Dirty Sam eine Rolle spielt.
Jeremy und Dirty Sam saßen mir gegenüber, während Festus und das Stinktier mir die Schulter zeigten. Da ich ja daran interessiert war, lernte ich die Spielregeln schnell und stellte darüber hinaus fest, dass ich, wenn ich den Hals ein wenig ausstreckte, die Karten sehen konnte, die Festus und Charlie in der Hand hielten. Wenn Jeremy auf meine Zeichen achtete, könnte ich vielleicht den Verlauf der Partie ändern. Sie teilten erneut Karten aus und wieder wurde ziemlich heftig auf jede der 5 verdeckten Karten gewettet. Als die 5. Karte sichtbar war, lagen auf dem Tisch bereits $35 Einsatz und nicht weniger als 1 Pair Könige, eine 6, eine 7 und eine 8 verschiedener Farben. Mehr als einer konnte ein Threes mit Königen haben und die Wahrscheinlichkeit eines Straight war hoch. In diese Hand würde sich das Geld begeben. Dirty Sam war bei der 3. Karte ausgestiegen und nicht bei der Sache. Er gönnte sich eine Pause, indem er seinen Teil aus der Whiskyflasche der Marke Blind Knight in sich hineingoss, die er unter der Pritsche des eingezwängten Psalmenbill gefunden hatte. Wenn Jeremy gute Karten hatte, konnte das der Moment sein.
H2, der Tag. Der Machtpoker der Trump-Administration scheint aufzugehen. Iran droht Europa damit, Uran wieder stärker anzureichern, stärker als es das internationale Atomabkommen erlaubt. Damit würde Iran gegen die Auflagen des Abkommens verstoßen. Leicht, wie wir gerade eben gehört haben. Mit der Folge, Teheran verliert nicht nur die wirtschaftliche Unterstützung aus Europa, sondern auch den politischen Rückhalt. Das war offenbar das Ziel der USA. Thorsten Teichmann aus Washington.
I also withdrew the United States from the horrible Iran nuclear deal.
Applaus wie auf Knopfdruck. Präsident Trump zählt den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran längst zu seinen Erfolgen. Bei einem Treffen in Florida jubelt die Basis.
I felt compelled to authorize new sanctions.
Ich sah mich gezwungen, neue Sanktionen gegen Irans Eisen-, Stahl-, Aluminium- und Kupferindustrie zu verhängen. Ich hoffe, eines Tages, vielleicht kommt der Tag nicht, ach wahrscheinlich nicht, um über ein faires Abkommen zu sprechen. Wir wollen niemandem wehtun. Wir wollen bloß nicht, dass die Atomwaffen haben. Das ist alles, was wir wollen. Kurz zuvor hatte Teheran gedroht, Uran wieder stärker anzureichern, wenn die Europäer ihren Verpflichtungen des Atomabkommens nicht nachkommen. Das Ultimatum ist ein kritischer Punkt. Es gibt eine schleichende Eskalation. Ein Bruch des Vertrags durch Iran sei Washingtons Ziel im gegenwärtigen Machtpoker, vermutete die Politikwissenschaftlerin Dina Isfandiari vergangene Woche bei einer Diskussion der Johns Hopkins Universität.
It looks like what the Trump administration is trying to achieve is to force Iran to actually walk away from the deal.
Es sieht so aus, als versuche die Trump-Administration, Iran zu zwingen, das Atomabkommen aufzugeben. Würde das gelingen, verliert Iran den Rückhalt der internationalen Gemeinschaft und es rechtfertigt die Kampagne der Trump-Administration. Teherans Taktik war es bisher, den Konflikt mit Washington auszusitzen. Die US-Sanktionen haben die Wirtschaft in Iran zerstört, aber das Regime blieb intakt, schreibt der politische Analyst Ali Waez. Auch US-Außenminister Pompeo antwortet bei einer Pressekonferenz in London zurückhaltend auf das Ultimatum aus Teheran. Ich habe die Berichte gesehen und die Ankündigung. Es ist absichtlich zweideutig gehalten. Wir müssen sehen, wie Iran sich verhält. Sie haben schon ein paar Mal gedroht, damit die Welt sich bewegt. Die USA werden das beobachten. Gleichzeitig hatte Trumps nationaler Sicherheitsberater Bolton in dieser Woche versucht, die Verlegung eines Flugzeugträgers in den Persischen Golf mit der Konfrontation mit Iran in Verbindung zu bringen. Bolton sprach von beunruhigenden Hinweisen und Warnungen für die Sicherheit von US-Soldaten in der Region. B-52-Bomber sind ebenfalls eingetroffen. Bolton gilt als Verfechter eines Regimewechsels in Teheran. Präsident Trump lehnt eine militärische Intervention ab. Deshalb rechnet niemand in Washington kurzfristig mit einer großen Konfrontation. Aber Iran könne die USA und ihre Verbündeten im Nahen und Mittleren Osten treffen, erklärt der Politikanalyst Ali Waez.
So my sense is probably their best bet would be to retaliate in the region.
Ich denke, dass sie eher Vergeltung üben werden in der Region, wo sie Einfluss haben und leichter die Verantwortung abstreiten können.
And there might be more plausible deniability.
Es ist eine Eskalation in kleinen Schritten und keine Seite hat einen Ausweg vorbereitet. Washington ist in der Situation nur bereit, den Druck immer weiter zu erhöhen. Offiziell, um Iran an den Verhandlungstisch zu bringen. Bisher ist das nicht gelungen. Präsident Trump spricht trotzdem von einem Erfolg.
Genau vor einem Jahr also haben die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt und damit einen Vertragsbruch begangen, mit gravierenden Folgen für den Iran. Die Wirtschaft ist massiv eingebrochen, die Lebensmittelpreise haben sich um das Doppelte verteuert, dem Volk fehlt es an allem, 60% der Menschen im Iran sind unter 30 und viele von ihnen wollen das Land verlassen. Wir haben von Nathalie Amiri, ARD-Fernsehkorrespondentin für den Iran, zu Beginn der Sendung gehört, auch die Korruption sei schuld am Zustand des Landes, aber in erster Linie wohl die Sanktionen der USA. Nach Öl- und Bankensektor wurde nun die Bergbau- und Stahlindustrie mit Sanktionen belegt. Rainer Herrmann, Islamwissenschaftler und Journalist bei der FAZ, guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Was genau wollen die USA mit der wirtschaftlichen Isolierung des Iran eigentlich bezwecken?
Nun, wir haben es ja gerade gehört, das erklärte Ziel der Vereinigten Staaten ist, den Druck auf Iran zu erhöhen, damit Iran an den Verhandlungstisch zurückkehrt und das Atomabkommen neu verhandelt werden kann. Die jetzige Verlegung der militärischen Einheiten, das halte ich eher für eine Drohkulisse, die eine Gänsehaut auslösen soll. Das reicht nicht aus, um einen Krieg zu führen. Und ich glaube auch nicht, dass Präsident Trump einen langen Krieg will. Er will eher seine Verbündeten in der Region bedienen, Israel, Saudi-Arabien und auch seine kurz vor dem Wahljahr seine evangelikalen Wähler zufriedenstellen. Also daher Ausstieg aus dem Atomabkommen, Verhängen von Sanktionen und jetzt auch militärische Drohungen. Aber Präsident Trump will keinen Krieg, anders als sein Sicherheitsberater John Bolton, der bereits einmal geschrieben hat, wenn man die iranische Atombombe stoppen will, dann müsse man eben Iran bombardieren.
Wir hören immer wieder die Argumentation der USA, dass es vor allem der Iran sei, der mit seiner wachsenden Eskalation der Gewalt, mit seinen wachsenden Drohungen in der Region die gesamte Atmosphäre für ein solches Abkommen zerstört habe. Welche Belege gibt es eigentlich dafür?
Zwei Punkte werden davor gebracht. Zum einen die Präsenz pro-iranischer schiitischen Milizen im Nahen Osten, vor allen Dingen in der Levante, und zum anderen das ballistische Programm. Iran stellt sich auf den Standpunkt, dass das Atomabkommen nur Fragen des Atomprogramms lösen soll und sich nicht mit anderen Fragen überfrachtet werden soll, also wie die Rolle im Nahen Osten und dem Atomprogramm. Iran nutzt dabei lediglich aber die Schwäche der arabischen Welt aus. Wäre die arabische Welt nicht so zerstritten, wären die Staaten nicht implodiert, hätte Iran nicht die Möglichkeit, dort Einfluss zu nehmen. Das heißt, will man Iran zurückdrängen, wäre die eigentliche Aufgabe, die arabischen Staaten zu stärken.
Also das heißt, Sie haben gerade gesagt, die USA haben kein großes Interesse an einem Krieg, aber offenbar haben sie Interesse an einer Eskalation, oder?
Eine Eskalation, ja, eben um Iran an den Verhandlungstisch zurückzubringen und das Atomabkommen neu zu verhandeln. Trump will ja vieles rückgängig machen, was sein Vorgänger Barack Obama ausgehandelt hat. Und dazu gehört eben auch das Atomabkommen mit Iran. Und deswegen auch das Inkraftsetzen der Sanktionen, um diesen Druck zu erhöhen.
Welches Interesse hat der Iran an einer Eskalation?
Nun, also Iran hat drei Optionen derzeit. Ich glaube auch nicht, dass die iranische Wirtschaft so lange aushält, die Amtszeit von Präsident Trump auszusitzen. Und so bleiben zwei Optionen. In der Tat könnte Iran seinen Gegenschlag ausholen, beispielsweise seine Revolutionsgarden und die schiitischen Milizen im Nahen Osten einsetzen, um amerikanische Ziele anzugreifen oder Ziele von Verbündeten der Vereinigten Staaten. Israel, Saudi-Arabien beispielsweise. Das hätte allerdings zur Folge, dass die Vereinigten Staaten ihren Druck weiter ausbauen und die Vereinigten Staaten handeln hier aus einer Position der Stärke heraus. Deswegen glaube ich, dass Iran auch zweigleisig fährt, auf der anderen Seite versucht zu verhandeln. Wir haben einen Ansatz dazu gesehen, als Außenminister Zarif vor etwa 2 Wochen in New York den Vereinigten Staaten einen Gefangenenaustausch angeboten hat. Und wir wissen ja auch, dass Präsident Trump sich mit dem nordkoreanischen Machthaber getroffen hat. Also insofern wäre es durchaus denkbar, dass beide Seiten sich aufeinander zubewegen. Allerdings misstraut der iranische Revolutionsführer Khamenei den Vereinigten Staaten sehr tief. Und die 12 Bedingungen, die vor ziemlich genau einem Jahr der amerikanische Außenminister Pompeo genannt hat, als Voraussetzungen für die Wiederaufnahme von Gesprächen, die sind für Iran nicht akzeptabel.
Also so ein ähnliches Strickmuster, wie Trump mit Nordkorea sozusagen gemacht hat. Das könnten Sie sich auch vorstellen, dass so etwas passiert, hier in diesem konkreten Fall mit dem Iran?
Durchaus. Also ich glaube, dass Präsident Trump dazu durchaus in der Lage wäre und auch bereit. Allerdings fehlt es auf der iranischen Seite an einer entsprechenden Bereitschaft. Denn Khamenei wird nie und nimmer Iran verlassen, um Präsident Trump zu treffen. Und Präsident Trump wird mit Sicherheit nicht nach Teheran reisen. Und es wird dem amerikanischen Präsidenten nicht reichen, sich mit dem iranischen Außenminister irgendwo zu treffen. Das geht protokollarisch nicht.
Lassen Sie uns noch einen anderen Punkt ansprechen. Der Iran droht ja im Moment auch damit, die Straße von Hormus zu schließen. Ja. Durch diese Straße von Hormus wird fast ein Drittel der globalen Ölexporte verschifft. Wie gefährlich wäre das denn, wenn der Iran damit ernst machte?
Nun, das ist seit Jahrzehnten die ultimative Drohung Irans. Und fällt dieses Öl aus, das durch die Meerenge von Hormuz kommt, wird der Ölpreis steigen. Und bisher war Iran dazu auch deswegen nicht bereit, weil es Iran selbst ja betroffen hätte. Das lange Zeit 4 Millionen Barrel am Tag exportiert hat. Vor einem Jahr waren es das noch 2,8 Millionen und zuletzt etwas mehr als 1 Million. Aber die ganze Kalkulation ändert sich, wenn Iran kein Öl mehr exportieren darf, also nicht selbst sich schädigen würde. Aber klar ist, also eine Sperrung der Meerenge von Hormuz wäre eine Kriegserklärung. Und ich glaube nicht, dass Iran bereit ist, so weit zu gehen, denn Iran macht keine Abenteuerpolitik. Die Außenpolitik Irans ist ziemlich berechenbar.
Rainer Herrmann, ich danke Ihnen. Zurück an den Spieltisch, wo es ums Pokern geht, wie im richtigen Leben, auch im richtigen politischen Leben. Immer geht es um Tricksen und Täuschen, um Bluff und Buben.
No Walter Festus ging hart ran. Er erhöhte um $10. Charlie, das Stinktier, sah den Einsatz nicht an und stieg ebenfalls aus. Die Reihe war an Jeremy. Ich merkte, dass er nicht genau wusste, was er tun sollte, aber ich wusste es. Der ekelhafte Festus blöffte. Er hatte nichts auf der Hand. Sein einziger Zug war das One-Pair-Könige, mit dem alle rechneten. Ich machte die verschrobensten Bewegungen mit Mund und Augen, bis es mir gelang, Jeremys Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Dirty Sam hing weiter mit dem Kopf über der Flasche und bekam nichts mit. Jeremy setzte also sein gesamtes restliches Geld, $19. Ohne zu zögern legte der wenig begnadete Festus, er verstand es, einen Bluff aufrechtzuerhalten, die 9 Silbermünzen hin, die fehlten, um den Einsatz auszugleichen. Er erhöhte nicht weiter, weil man ihm nicht erlaubte, über Jeremys Einsatz hinauszugehen. Jeremy zeigte die Karten. Er hatte 2 Asse, das höchste 2 Pairs, genug, um zu gewinnen. Ich lächelte erleichtert. Doch wie groß war meine Überraschung, als ich sah, dass Festus einen weiteren König zeigte und mit Unverfrorenheit ein Threes ansagte. Ich hatte deutlich gesehen, dass die beiden Karten eine 3 und ein Bube waren. Er hatte den dritten König aus dem Ärmel gezogen. Er war ein Betrüger und, mit Verlaub, ein Schweinehund.
Alles nachzulesen in Juan Bas' Geschichten über das Spiel um Leben und Tod, Karten, Werte, Spielkombinationen und die Regeln des Lügenpokers. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Der amerikanische Präsident zeigt auch den Europäern, wer am längeren Hebel sitzt. Seit dem 1. Mai darf der Iran praktisch keinen Tropfen Öl mehr an andere Länder liefern. Das sehen neue, verschärfte Sanktionen vor. In der EU bezogen bislang Griechenland und Italien noch iranisches Öl. Hält sich Italien jetzt an die Sanktionen aus den USA? Tassilo Forchheimer aus Rom.
Für die führenden Politiker der populistischen Regierung in Italien gehört der US-Präsident zu den wirklich guten Freunden. Innenminister Matteo Salvini hat bei Donald Trump sogar sein Wahlkampfmotto abgekupfert. Statt America First heißt es bei ihm Prima gli Italiani, zuerst die Italiener. Und Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung, neben Salvini ebenfalls stellvertretender Ministerpräsident, erklärte erst kürzlich, er bewundere den US-Präsidenten für seine Entschlossenheit, immer erst an das eigene Land zu denken. Umso stolzer war Ministerpräsident Giuseppe Conte vor einem halben Jahr über die Extrawurst des amerikanischen Präsidenten. Von sämtlichen EU-Staaten wurde neben Griechenland nur Italien von den US-Sanktionen gegen den Iran ausgenommen. Das heißt, anders als der Rest der EU durften die beiden auch weiterhin Öl aus der Islamischen Republik importieren, ohne Strafmaßnahmen durch die USA befürchten zu müssen. Allerdings war die Ausnahmeregelung von Anfang an auf ein halbes Jahr befristet. Nun scheint klar, dass es keine Verlängerung geben wird. Die italienischen Erdöllieferanten hatten das auch nicht anders erwartet und entsprechend umdisponiert. Inzwischen bekommt Italien kein Erdöl mehr aus Iran, jedenfalls nicht auf den offiziellen Kanälen, heißt es. Dennoch reagierte der italienische Markt hypernervös auf die neuen scharfen Worte aus Washington. An den italienischen Autobahnen stiegen die Benzinpreise zeitweise auf über 2 Euro pro Liter, was auch daran liegen dürfte, dass sich die Italiener noch aus einem zweiten Grund Sorgen machten. Auch das Bürgerkriegsland Libyen gehört zu den traditionellen Erdölquellen Italiens. Inzwischen hat sich die Lage jedoch wieder beruhigt. Die Italiener haben gemerkt, dass die Zapfsäulen allen Krisenmeldungen zum Trotz doch nicht leerlaufen. Allerdings macht sich die Wirtschaft große Sorgen. Die Sanktions- und Zollpolitik der USA bedroht das Exportgeschäft Italiens. Besonders problematisch sei die Situation in der metallverarbeitenden Industrie. Aluminium, Stahl, Kupfer, das seien Bereiche, in denen man sich Sorgen machen müsse, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Auch die vielen italienischen Automobilzulieferer sehen dunkle Wolken am Horizont. Die italienische Regierung verhält sich unterdessen erstaunlich ruhig. Die Extrawurst aus Italien ist verfrühstückt, Nachschub scheint es nicht zu geben. Und für den US-Präsidenten gilt bekanntlich America first, was automatisch bedeutet, die Italiener müssen eben schauen, wo sie bleiben.
Die europäischen Staaten, die am Atomabkommen mit dem Iran beteiligt sind, haben heute früh das Ultimatum Teherans deutlich zurückgewiesen. Wir erteilen allen Ultimaten eine Absage, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens sowie der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Sie forderten den Iran dringend auf, seine Verpflichtungen nach dem Abkommen wie bisher uneingeschränkt umzusetzen und sich aller eskalierenden Schritte zu enthalten. Das wurde beim EU-Sondergipfel im rumänischen Sibiu verkündet, für uns mit dabei Clemens Fehrenkotte. Herr Fehrenkotte, mit welcher Begründung ist denn das Ultimatum zurückgewiesen worden?
In erster Linie mit einer zweigeteilten Argumentation, die auch vorgetragen worden ist von den beiden der drei europäischen Mitunterzeichner, vom französischen Staatspräsidenten Macron und von Bundeskanzlerin Merkel. Die Briten waren hier in Sibiu nicht dabei. Die haben es begründet zweigestaltet. Zum einen haben sie gesagt, wir werden uns nicht unter Druck setzen lassen, solange auch der Iran selber seinen Verpflichtungen nicht nachkomme. Sagt, das hat zum Teil eine praktische Argumentation. Das andere, was zum Teil weit darüber hinausgegangen ist, geht in die Richtung, wir setzen nach wie vor auf eine diplomatische Lösung. Die Bundeskanzlerin, die Pressekonferenz von ihr ist gerade vor 50 Minuten zu Ende gegangen, sagte, wir haben mit dem Iran auch als Europäische Union in sehr, sehr vielen Themen sehr, sehr harte Unterschiede. Und da zeichnete so unter anderem die Haltung zu Israel, aber auch zum Teil zu anderen Weltregionen auf. Und sagte, und trotzdem setzen wir uns in einem der kontroversesten Gebiete, nämlich bei der Frage der Nuklearbewaffnung, auf die Verhandlungslösung. Und sie sind nach wie vor davon überzeugt, dass dieses Abkommen für beide Seiten gut sei. Und deshalb, insofern dann diese 60 Tage, die jetzt nun der Iran als eine Art Ultimatum gesetzt hat, in diese Zeit sollte der Iran auch nutzen, um sich zu überlegen, was er in Zukunft tun wolle. Die Hand jedenfalls der Europäischen Union, es wurde hier in der rumänischen Stadt ganz klar nochmal betont, sei ausgestreckt. Und wörtlich, wir wollen weiter auf die diplomatische Lösung setzen. Mhm.
Nehmen wir noch mal Monsieur Macron, den Sie gerade eben erwähnt haben, der sich ja heute auch gleich bei seiner Ankunft in Sibiu geäußert hat. Es wäre ein Fehler, das Atomabkommen aufzukündigen. Es dürfe jetzt nicht zur Eskalation kommen. Europa müsse den Iran überzeugen, an dem Deal festzuhalten. Das klingt diplomatisch so, wie es auch diplomatisch klingt, was Frau Merkel gesagt hat, aber nicht wirklich zupackend. Wie ist Ihr Eindruck heute, Herr Fehrenkotte?
Nein, ich denke, dass sich da viele noch ein wenig was vormachen und sie haben es zum Teil auch intern sich ein wenig eingestanden. Man zum Beispiel nach dem Gipfel, der wie gesagt jetzt kurz zu Ende gegangen ist, mit dem österreichischen Bundeskanzler unterhält, der auch bei den Debatten dabei war und sicherlich jetzt nicht die große Signatarmacht war, aber der Nuklearvertrag ist in Wien unterzeichnet worden 2015 und hat da also auch eine gewisse Bedeutung dafür. Und Sebastian Kurz sagte ja, wir können uns angesichts der wirtschaftlichen Potenz der Amerikaner sicherlich nicht einen Gefallen tun und sagen, wir können das ignorieren. Sondern das Einzige, was er realpolitisch, und wie gesagt, Kurz war da einer der wenigen, der auch ein bisschen offen on the record darüber gesprochen hat, wir können nichts anderes machen, als beteuern, dass wir an dem Abkommen festhalten wollen. Ansonsten würden wir uns verheben, weil wir einfach nicht das, sag ich mal, Handels-, Wirtschafts-, Finanz- und machtpolitische Potenzial der Amerikaner haben.
Wir wissen nicht genau, ob diese Krise noch weiter eskaliert. Wir haben gerade eben gehört, an Krieg sind die USA, weder die USA noch der Iran, interessiert. Aber es könnte eine weitere Eskalation geben. Dann könnte sich diese Krise, so die Befürchtung von Experten, möglicherweise auch gewalttätig und auch massiv entladen. Die Mitunterzeichner dieses Atomvertrages mit dem Iran haben bislang noch nicht erklärt, wie sie sich eigentlich in diesem Konflikt verhalten wollen. Und sie haben auch nicht den USA signalisiert, dass sie möglicherweise mit dieser Politik der Konfrontation nicht einverstanden sind bisher. Wie ist diese Haltung zu bewerten?
Das ist nicht mein Eindruck, dass sie nicht in der Lage gewesen sind, sowohl in den vergangenen Wochen und Monaten als auch von mir aus beim Treffen mit dem heutigen, sich zu artikulieren dergestalt, dass sie die Art der Vorgehensweise der US-Regierung unter Präsident Trump nicht schätzen und eher ablehnen. Also insofern die politische Kommunikation, auf dem je nachdem, wer das Temperament und politische Couleur hier vertreten ist, aber die politische Richtung ist dabei meines Erachtens relativ klar. Sie sehen allerdings auch bei der Frage einer möglichen Eskalation ihre Chance darin, dass sie die einzigen sind, die auch in dem Umfang mit dem Iran reden können. Und vor allem nicht nur reden können, sondern es gibt ja auch tatsächlich auch ein Interesse des Iran daran, dass es an dieser Art von Vereinbarung weiter aufrechterhalten werden kann. Und die Europäer sind nach wie vor, also das ist der zweite Aspekt, da ist man nicht ganz komplett blauäugig. Die Europäer sind sehr wohl davon überzeugt, dass sie, je zuspitzender eine Krise wird, je größer ist ihre politische und vor allem diplomatische Bedeutung, dort zu vermitteln. Denn das wollen sie mit Sicherheit nicht.
Und wie groß ist der Handlungsspielraum der Europäer?
Oh Gott, den muss man halt austesten. So ist es nicht. Ich meine, was die hier unter anderem sich fest in die Augen geschaut und geschworen haben, ist, dass wir wollen also jetzt nur noch gemeinsam und geschlossen auftreten. Und vor allen Dingen haben sie sich dann also auch vorgenommen, welt- und handelspolitisch werden wir überhaupt keinen Einfluss mehr haben, wenn wir so machen wie bislang. Und das werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Ich habe schon den Eindruck, dass ein wenig so aus der Botschaft, wir haben verstanden, nach der EU-Wahl in 2 Wochen gibt es dann unmittelbar 2 Tage später einen neuen Gipfel. Da wird es nicht nur um europapolitische Dinge gehen, sondern da wird es auch darum gehen, wie sich die Europäer in der Frage nicht nur positionieren, sondern wie sie auch konsequent sich gegenüber einem äußerst schwierigen Bündnispartner, wenn man so will, den USA verhalten wollen.
Clemens Fehrenkotte aus Sibiu, Rumänien, vom dortigen EU-Sondergipfel. Ich danke Ihnen herzlich. Das Öl und die Bombe. Nächste Runde im Machtkampf zwischen USA und dem Iran. Das war unser Tag heute. Den können Sie wie immer nachhören. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Das war unser Thema heute im Tag. Und den können Sie wie immer nachhören per Podcast oder ARD Audio App. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.